أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Liebe Geschwister in Islam, mein Vortrag wird über das Thema sein, was ist Salafismus? Denn dieser Name wird zurzeit in den Medien, bei den Politikern, bei den Nichtmuslimen und so auch bei den Muslimen viel diskutiert. Und diese Diskussion darf nicht auf Personen bezogen werden. Wenn jemand sich Salafi nennt, A oder B Person, und dass wir dann ein ganzes System auf eine Person als Vorbild nehmen, sondern das muss ein wissenschaftliches Thema sein. Das heißt, ein Mes'ele at-ta'siliyya. Wir reden nicht über Personen, weil es gibt Menschen, die sich etwas benennen, aber damit eigentlich nichts zu tun haben. Nichts zu tun haben. Und das ist sehr wichtig. Es gibt Menschen, der sagt, ich bin der, aber wenn du schaust seine Taten, seinen Umgang, dann du siehst, dass er ist in Widerspruch in jeder Sache. Deswegen ist das eine Mes'ele, ein Thema, das wissenschaftlich ist und wir müssen diese Sache richtig definieren, was damit gemeint ist, damit wir verstehen, was eigentlich dieses Wort bedeutet. Und ich glaube, wenn wir dieses Wort fachlich und wissenschaftlich richtig erklären, so wird am Ende jeder Muslim sagen, ich bin auch ein Salafi, sogar ein Schiite, sogar der Rafida ist oder ein Sufite ist, nach dieser Erklärung wird dann sagen, das ist ja der Islam. Dann bin ich ja auch einer von dieser Meinung. Bevor wir den Wort von Salaf erklären, was damit gemeint ist, fachlich, islamisch, müssen wir erst die Entwicklung wissen, wie die islamische Welt nach dem Tod von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich entwickelt hat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mit seinem 40. Lebensjahr als Gesandter Allahs die Aufgabe bekommen, die Botschaft Allahs zu verkünden. Und so hat er 13 Jahre lang in Mekka das getan und auch nach der Auswanderung nach Medina hat er dort 10 Jahre die Botschaft Allahs verkündet und hat nichts verheimlicht. Nach seinem Tod ist ein Volk von Muslimen zurückgeblieben. Und diese Menschen nennen wir die Gefährten. Die Menschen, die den Zeit des Gesandten, die Zeit der Offenbarung miterlebt haben und dem Gesandten geglaubt haben, ihm bestätigt haben, ihm in seiner Religion unterstützt haben und den Islam von Muhammad sallallahu alaihi wasallam übernommen haben, das heißt den Koran und die Sunna, nennen wir wem? Nennen wir die Gefährten, die Sahabe, Ridwanullah alaihim. Die Sahabe sind die besten Muslime. Wir reden nicht einzelne Personen, allgemein. Wenn gesagt wird, wer sind die besten Muslime, dann wir sagen, die besten Muslime, die für uns Vorbilder sind, nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nach dem Gesandten Allahs, so sind es wer? Die Sahabe. Sie waren die Besten in der Ibadah, in der Anbetung zu Gott. Sie waren die Besten im Verhalten, in Suluk, ihre Charakter, ihre Verständnis in der Religion und sie hatten die stärkste Wissen, das meiste Wissen über den edlen Koran und Karim, über den Buch Allahs. Deshalb, liebe Brüder, wir sagen, dass die Sahabe im Allgemeinen die Besten sind. Und der Trumpf von dieser Sahabe, von den Vorbildern, ist ohne Zweifel die Familie von wem? Die Familie des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bayt. Die waren die besten Vorbilder. Die Familie des Gesandten sallallahu alaihi wasallam unter dem Sahabe waren auch die besten. Ohne Zweifel. So glauben wir als Muslime. Jeder Muslim muss so glauben. Nachdem wir das verstanden haben, liebe Brüder, kommen wir zu einer Entwicklung, wie der Islam nach dem Tod von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich entwickelt hat. Islam hat sich sehr rasant verbreitet. Die Muslime, die Sahabe, haben geschafft, nach dem Tod von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, erste Mal, das arabische Halbinsel außerhalb der arabischen Halbinsel die Menschen zum Islam zu rufen. Sie haben geschafft, bis Aserbaidschan, sie haben geschafft, die Paläste von Kisra, sie haben es geschafft, einen großen Teil von byzantinischer Erde zu erobern und sie haben geschafft, die Nordafrika bis zu Marokko den Islam zu verbreiten. Und das ging sehr schnell. Und so sind viele Menschen zum Islam eingetreten. Viele Menschen sind zum Islam gekommen, als sie gesehen haben, die Frohbotschaft von Islam. Sie sind nicht gekommen, weil die Sahabe sie mit den Schwertern erzwungen haben, wie heute einige Orientalisten und Islamkritiker das behaupten, dass der Islam sich verbreitet hat mit den Schwertern. Nein, weil sie die Schönheiten des Islams gesehen haben, die Umgang des Islams, die als Vernunft von dem Koran, die Vernünftigkeit der Religion, die Liebe der Religion, als sie gesehen haben, sind die Menschen scharrenweise zum Islam konvertiert worden, Millionen sind Muslime geworden. Aber die Zahl der Gelehrten gleichzeitig ist weniger geworden. Je mehr Muslime in den Islam reinkommen, waren auch die Zahl der Gelehrten weniger geworden. Das heißt, von einer Seite, die Zahl der Gelehrten sind bekannt, aber von der anderen Seite kommen viele, viele Menschen zum Islam. Das gab es Orte, wo gab es keine Gelehrten. Gab es keine Gelehrten und die Menschen haben versucht, ihre Religion, den Koran, die Sunna, nach ihrer eigenen Verständnis zu verstehen. Und somit ist erste Mal Probleme entstanden. Erste Mal in der Geschichte unter den Muslimen sind Probleme entstanden, weil die Murabbin, die Erzieher, die den Menschen erziehen, wenig sind als die Leute, die den Islam annehmen. Stellt euch vor, eine Schule ist 1000 Schüler da und gibt es nur einen Lehrer. Kann er mit jedem dieser einzelnen Schüler sich kümmern? Geht nicht. Und stellt euch eine Schule, in jeder Klasse sitzt nur 10 Schüler und ein Lehrer ist da. Dann dieser Erfolg in dieser Schule ist mehr als in einer Schule, wo gibt es 1000 Schüler und nur einen Lehrer. Und genauso ist das auch passiert, da der Islam sich rasant verbreitet hat, war der Zahl der Gelehrten nicht genügend, dass sie überall die Menschen erreichen können und den richtigen Verständnis der Islam verbreiten können. Und das ist eine wichtige Angelegenheit. Und es sind noch dazu Leute zum Islam konvertiert, die gar nicht Arabisch sprechen können. Wie heute Deutsche konvertieren zum Islam, Türken konvertieren zum Islam, Kurden konvertieren zum Islam, Chinesen konvertieren zum Islam, Koreaner konvertieren zum Islam, Thailänder konvertieren zum Islam, Afrikaner konvertieren zum Islam und der kann kein Wort Arabisch. Und er kann den Koran nicht verstehen. Er braucht einen Lehrer. Er braucht einen Person, der ihm diese Verse aufklären soll, erklären soll. Und das ist eine wichtige Angelegenheit, liebe Brüder. In dieser Punkt sehen wir, dass sogar angefangen hat Meinungsverschiedenheiten bei der Rezitierung von Koran. Gab es Probleme. Die Sahabe hatten mit Rezitieren der Koran kein Problem. Aber im Zeit von Uthman ibn Affan, wie es in Sahih al-Bukhari überliefert wird, als die muslimische Armee in Aserbaidschan war, in der Schlacht von Aserbaidschan, unter den muslimischen Soldaten, weil war gemischt von jeder Nationalität, gab es bei der Rezitierung Meinungsverschiedenheiten. Und daraufhin hätte es beinahe unter den Muslimen zum Krieg gekommen, weil der eine sagt, du hast falsch gelesen, der andere behauptet, nee, du hast falsch gelesen, dass daraufhin der Oberhaupt der Muslime, Uthman ibn Affan, beauftragt hat, Zayd radiallahu anhu, dass er soll den Koran, was tun, auf der Sprache von Quraysh nochmal zusammenstellen. Und hat eine Kommission gebildet. Und im Zeit von Ali radiallahu anhu wurde nochmal der Koran punktiert, weil das Ha, Jim, Ha, drei Buchstaben, die werden gleich geschrieben, aber diese Punkte unterscheiden ihre Aussprache, ihre Vokalisation, wie du den aussprechen sollst. Deswegen wurde der Koran verschönert. Was heißt verschönert? Es wurden Punkte hinzugefügt. Früher im Arabischen, im Zeit von Rasulullah, gab es keine Punkte. Ein Araber, wenn er ein Buchstabe gesehen hat, das drei Bedeutungen haben kann, wie Jim, Ha oder Kha, hat verstanden, welche Buchstabe das ist. Aber ein Fremder, der zum Islam konvertiert hat und kein Arabisch kann, er konnte diese drei Buchstaben nicht unterscheiden. Deswegen, wo er mit Jim sprechen soll, hat er Ha gelesen. Und wo er soll mit Ha lesen, hat er mit Kha gelesen. Und genauso konnte er zwischen Sad und Dad nicht unterscheiden. Genauso zwischen Ta und Sa nicht unterscheiden. Deswegen ist dann die Gelehrten des Sahabe, haben da einen Schritt gemacht und den Koran verschönert, indem sie die Punkte und Vokalisation hinzugefügt haben, was auch im Zeit von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu auch passiert ist. Und es sind auch Probleme entstanden mit der Zeit, dass die Araber, indem sie sich mit Nicht-Arabern zusammengesetzt haben, in der Sprache Probleme haben. Araber können kein Arabisch sprechen. Wie heute gibt es viele Araber, der redet zwar Arabisch, aber ist eine lokale Arabisch, nicht die Hochsprache des Korans. Deswegen, wenn du mit ihm Hochsprache redest, Arabisch, dann hat er Probleme mit dir zu sprechen. Er kann syrische Dialekt, er kann das arabische Dialekt von Hijaz, er kann das Dialekt von Irakern, von den Jemeniten, von Algeriern, aber die Hochsprache Arabisch kann er nicht sprechen. Das heißt, Araber sogar hat ein Problem, Arabisch zu sprechen. Deshalb sind Arabisch sprechende Gelehrte entstanden, der den Leuten gesagt hat, was ist Fa'il, was ist Ismul Maf'ul, hat unterschieden, was ein Verb ist, was ein Harfu Jar ist, hat diese Regel aufgebaut. Warum? Damit das Wissen, was von Koran und Sunna vom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an die Sahabe übertragen worden ist, nicht verloren gehen soll. Als gesehen worden ist, dass so viele Ausländer zum Islam kommen, so viele Meinungen in den Islam reinkommen, wurde dann Lehrer, Gelehrte entstanden, die sich in dieser Sache spezialisiert haben. Sie haben die arabische Sprache geschützt, damit diese Sprache soll den Menschen das Verständnis zum Koran, den Kontakt zum Koran nicht verlieren lassen. Die Gelehrten haben Aqide geschützt, die haben Tafsir-Wissenschaften gemacht, Hadith-Wissenschaften sind entstanden. Wissenschaften, hättest du Abu Bakr gefragt, Siddiq radiallahu anhu gefragt, er hätte gesagt, ich weiß das nicht. Hättest du ihn gefragt, unterscheide mir zwischen Fa'il und Maf'ul, er sagt, was sind diese Regeln? Dass du sagst ihm, erzähl mir die Grammatikregeln, er hätte das nicht gewusst. Warum? Weil er selber das Wissen ist. Er ist für uns das Wissen selber. Von ihm sind die Wissen entstanden. Die Gelehrten haben von diesen Gefährten diese Regeln entstanden. Deswegen, liebe Brüder, gab es Probleme unter den Arabern und Nicht-Arabern in der Sprache. Ein Beispiel wird gesagt, ist eine Latife, wird gesagt von den Emawiyah-Königen, der konnte nicht gut Arabisch, obwohl er ein Araber war. Kommt jemand zu ihm und will sich beschweren, kommt zum König, zum Sultan und sagt, Walemeni Khateni, Walemeni Khateni. Khaten auf Arabisch bedeutet Vater von der Ehefrau. Im Altarabisch wird Khaten gesagt, Vater von Ehefrau. Er meint, mein Schwiegervater hat mir Unrecht getan. Und jetzt der König sagt, Men Khatenek. Statt mit Ism zu sagen, er sagt das als Verb. Statt mit Damme zu sagen, den Wort, hat er das mit Fetha gesagt. Er sagt, wer hat dich beschnitten? Das heißt, beschneiden, Khatene, bedeutet beschneiden als Verb. Khatnun ist Beschneidung. Aber wie heißt das? Khatenun ist der Schwiegervater. Der Mann wundert sich, was hat mein Problem? Mein Schwiegervater, der mir Unrecht tut mit meiner, der mich bereinigt hat, der mich beschnitten hat, was hat das mit mir zu tun? Und dann der Wazir, sein Helfer, sagt zum König, Moment, frag ihn, Men Khatenuke. Wer ist dein Schwiegervater? Das heißt, obwohl er König ist, Sultan ist, Khalif ist von den Muslimen, von dem Muluk von Beni Umayya, der konnte diese Sache nicht unterscheiden. Das ist passiert, das ist die Realität. Deswegen, liebe Brüder, wir sehen in der Geschichte, dass die vielen Leute diese Sache nicht verstanden haben. Und genauso gab es das erste Erdbeben unter den Muslimen. Die Meinungserdbeben. Erste Mal in der Geschichte passiert, dass eine Meinung ist entstanden unter den Muslimen, was einen großen Schaden gebracht hat. Und das war die erste Spaltung in der islamischen Geschichte. Und das ist die Fikratul Khawarij. Die Meinung von den Khawarij, wie sie den Islam verstanden haben. Und sie haben Inhiraf gemacht, Abweichungen von Religion gemacht, in bestimmten Punkten. Heutige Khawarij hat nicht nur in bestimmten Punkten den Islam zu Frage gestellt, sondern sie haben den kompletten Islam, den Muslim, zu Frage gestellt. Damalige Khawarij hatten nur bestimmte Punkte Probleme und haben gesagt, in diesen Punkten, wir widersprechen euch. Aber schaut eine Sekte, was entsteht, was heute erreicht hat. Heutige, sie stellen den kompletten Islam zur Frage und behaupten, dass der Islam komplett falsch ist, was wir heute lernen. Damalige Khawarij hat das nicht behauptet, dass alles, was wir tun, ist falsch. Aber heutige, die sagen, alles, was wir tun, ist falsch im Islam. Deswegen ist somit Jahmiyyah entstanden, Murji'ah ist entstanden, somit ist die Qadiriyya entstanden, die Mu'attala entstanden, die Allahs Namen und Eigenschaften verleugnet haben. Das heißt, sind Sekten entstanden, liebe Brüder, die die ganze Zeit ein Verständnis gebracht haben, was nicht von Koran und Sunna ist. Eine neue Verständnis, eine neue Meinung, was unter der Sahabe nicht bekannt war. Deswegen müssen wir wissen, bevor wir Salaf erklären, was ist Salaf, müssen wir wissen, wie hat sich das alles entwickelt. Das heißt, sind Sufiten entstanden, die zu den Gräbern gehen, die den Feiertag des Geburtstag des Propheten gratulieren. Bis heute wird das gefeiert. Wird bestimmte Orte zum Heiligkeit erklärt. Bestimmte Personen werden heilig erklärt. Meinungen entstanden, die im Zeit von Sahabe nicht bekannt waren. Das war im Zeit von Sahabe nicht bekannt. Deswegen, wenn wir diese Punkte, diese historische Entwicklung nicht wissen, können wir auch die Aqide der Salaf nicht verstehen. Denn wir werden gleich erzählen, was damit gemeint ist. Zum Beispiel, das Vers im Suratul Jinn, sagt Allah Azza wa Jalla, وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Diese Vers, äußerlich, wenn wir lesen, ist genau das Vers, was die Khawarij behauptet. Derjenige, der Allah und seinem Gesandten widerspricht, was ist für ihn? فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. So wird er ewig in die Hölle gehen und nie wieder wird er dort rauskommen. Jeder, der sich Allah und zu den Propheten eine Sünde tut. Wenn wir diesen Vers jetzt einfach so nehmen, ohne zum Salaf zurückzukehren, so hat Khawarij recht. So hat diese Sekte recht. Richtigkeit. Warum? Weil die sagen auch, jede Sünde ist gleich, jede Kabair ist ein Kufr, ist von Sünde, dass man raus vom Islam geht. Warum? Und die bringen diesen Verweis. Die bringen diesen Vers im Koran und Karim. Deswegen, wir sagen, liebe Brüder, damit diese Sachen nicht falsch verstanden sollen, müssen wir diese Probleme lösen, weil es gibt diese Probleme. Verse, die eine Bedeutung haben, die sehr leicht falsch verständlich sein können. Es gibt Verse im Koran, wenn du den nur direkt diesen Vers so nimmst, so wirst du es falsch verstehen. 100%. Das heißt, was müssen wir tun? Was ist die Lösung dann? Ich lese Koran jeden Tag. Wie kann ich mich von diesem Problem lösen, dass ich später keine Sekte werde? Weil die Menschen, die den Koran ohne Salaf gelesen haben, sind heute eine Sekte geworden. Jeder, der den Koran liest, ohne das Verständnis der Salaf, ist eine Sekte geworden und ruft zu einer Sache, was nicht mit Koran und Sunna zu tun hat, hat nichts zu tun, mit dem der Gesandte Allahs gekommen ist. Ist nicht die Absicht des Islams gewesen. Deswegen müssen wir das korrigieren. Die Sahabe haben es korrigiert, diese Situation. Wie sie gesehen haben, der nimmt Islam an, er nimmt Islam an und liest den Koran und gibt ein Urteil von sich selber aus. So haben diese Sahabe, die Gefährten, in dieser Sache sich eingemischt und haben es gestoppt. Damit die Leute es nicht einfach die Koranerklärung nehmen, wie sie es möchten und erklären, wie sie es möchten und den Menschen zu Ungläubigen erklären oder zu Sündern, zu Heuchlern erklären, haben sie diese Sache versucht zu korrigieren. Tashir. Warum? Weil entstehen nur Sekten. Entstehen in Irak hunderte Sekten, in Syrien entstehen Sekten, in Ägypten entstehen Sekten, in anderen Orten entstehen Sekten. Damit diese Sekten nicht den richtigen Islam überrollen, haben die Sahabe eingegriffen und haben die Korrektur der falschen Verständnisse getan. Deswegen, liebe Brüder, müssen wir sagen, wenn wir den Koran verstehen wollen, wenn wir den Islam verstehen wollen, so müssen wir es verstehen, wie die Sahabe es verstanden haben. Warum? Warum müssen wir den Koran verstehen oder den Islam verstehen, wie die Sahabe es verstanden haben? Erstens, weil Allah Azza wa Jalla seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ihrer Zeit entsandt hat. Zweitens, sie haben die Zeit der Offenbarung gelebt. Das heißt, sie wissen über jeden Vers am besten Bescheid, weil die Verse über sie offenbart worden ist, teilweise. Das heißt, er weiß ganz genau, für wen dieser Vers offenbart worden ist, welcher Hintergrund da steckt. Und, liebe Brüder, sagt Allah Azza wa Jalla im Surah Tauba Vers 115, eine klare Weg über das Verständnis des Salaf. Sagt, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Allah Azza wa Jalla ist es nicht, der ein Volk irregehen lässt, nachdem er ihm den Weg gezeigt hat. Er wird nicht einen Menschen zu Irre führen. Warum? Allah Azza wa Jalla hat einen Gesandten zu einem Volk geschickt und denen auch erklärt, was der Religion ist. Das heißt, diese Sahabe können gar nicht in die Irre gehen. Wie heute einige Menschen behaupten, dass die Sahabe sind zu Unglaube gegangen nach dem Tod von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla sagt, يُبَيِّنُ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. Weil dieser Gesandte erklärt den Menschen, wie sie sich zu achten haben. Deswegen die Sahabe sind die Leute, die die Offenbarungszeit miterlebt haben und genau wissen, bei der Bayan teilgenommen haben, bei der Erklärung des Korans, يُبَيِّنُ لَهُمْ لَهُمْ. Der Gesandte soll es denen erklären, wem, dem Sahabe. Dieser Hum, dieser Bamir, Pronomen, kehrt zurück zu den Sahabe. Die können gar nicht in die Irre gehen, weil der Gesandte es denen erklärt hat, was offenbart worden ist. Dann, liebe Brüder, das heißt, in dieser Ayat, Vers, verstehen wir klar und deutlich, dass jeder Mensch kann in die Dalale gehen, kann in die Irre gehen, wie die Khawarij, wie die Mu'tazile, wie die Sufiten, wie die Jahmiyyah, wie die anderen Sekten. Sie können in die Irre gehen, wenn sie dem Verständnis der Sahabe, Erklärung der Sahabe, Bayanus Sahabe, nicht angenommen haben. Gibt es jemand, der kann behaupten, dass das Wissen von jemandem, der außerhalb der Zeit der Offenbarung gelebt hat, ein höheres Wissen hat, als das Wissen von Sahabe über den Koran? Ist doch Widerspruch. Der Abdullah ibn Mas'ud sagt, ich weiß jeder Vers, wann es offenbart worden ist, wo es offenbart worden ist und warum es offenbart worden ist. Wer sagt das? Abdullah ibn Mas'ud radiallahu. Deswegen, es kann doch nicht sein, das ist doch nicht logisch, dass jemand, der nach der Sahabe kommt, der sagt, ich kann besser den Koran verstehen, als die Sahabe selber. Der das sagt, der hat dann den richtigen Wissen des Islam nicht verstanden. Deswegen, liebe Brüder, dieser Vers verbietet uns, dass wir von jedem die Meinung nehmen. Wir dürfen nicht von jedem Erklärung nehmen. Heute, jeder redet über den Koran. Jeder schreibt ein Buch. Er sagt hier mein Textilbuch, Erklärung des Korans. Dieser Vers bestätigt uns, dass wir nicht von jedem einfach lesen können, sondern wir müssen uns an bestimmte Gelehrten festhalten. Deswegen sehen wir Imam Shafi, der das erste Buch in Usul Fiqh geschrieben hat, in den Grundregeln, Prinzipien, wie man ein Urteil vom Beweisen rausholt, hat er geschrieben, wo er erklärt, was bedeutet Mutlaq, was ist Muqayyad, was ist Arm, was ist Khas, bestimmt, unbestimmt, was ist begrenzt und was ist unbegrenzt. Unbestimmt und unbegrenzt in Usul Fiqh hat zwei verschiedene Bedeutungen. Ist nicht dasselbe. Im deutschen Sprache vielleicht hat das sprachlich dieselbe Bedeutung. Aber in der Islamwissenschaft zwischen Arm und Mutlaq gibt es große Unterschied. Ist großer Unterschied. Deswegen zum Beispiel, jeder, der sagt, La ilaha illallah, kommt ins Paradies. Ist dieser Vers allgemein, dieser Hadith allgemein oder unbeschränkt? Das ist ein allgemeiner Hadith, ist ein Hadith-Arm. Aber ist das Mutlaq, unbeschränkt? Jeder, der La ilaha sagt, kommt ins Paradies? Nee, ist beschränkt, ist Muqayyad. Das hat kein Schirk gemacht. Das heißt, nicht alles, was allgemein ist, ist automatisch auch unbegrenzt. Nicht jeder, der sagt, La ilaha illallah, kommt auch ins Paradies. Obwohl dieser Vers deutet so, dieser Hadith sagt, Man qala La ilaha illallah, dakhal al-Jannah. Wer sagt, La ilallah, kommt ins Paradies. Das ist ein allgemeiner Vers. Ein allgemeiner Hadith, meine ich. Aber ist nicht unbeschränkt. Nicht jeder, der La ilaha illallah auch sagt, kommt ins Paradies, sondern hat Bedingungen, Muqayyad. Er muss Ikhlas haben, darf kein Schirk haben. Wenn er Schirk gemacht hat, dann nützt ihm das nicht. Er darf das nicht mit Heuchlerei sagen. Er muss Yaqin haben, die Bedingungen von La ilaha illallah, die acht Bedingungen. Das heißt, Imam Shafi und andere Gelehrten haben somit Regel aufgebaut. Regel aufgebaut, wie man den Islam gesund und richtig verstehen soll. Denn nicht jeder, der den Islam predigt, predigt auch richtig und gesund. Und das ist der Unterschied. Und das ist das Problem, was wir heute, diese Chaos haben unter den Muslimen. Diese Kriege, diesen Hass, diese Feindseligkeit, was heute unter den Muslimen vorhanden ist, ist nur ein Grund. Weil nicht jeder predigt nach dem Verständnis der ersten Generation, sondern hat eigene Regeln aufgebaut, die dem Verständnis der ersten, dem besten Muslimen, der Gefährten, widerspricht. Deswegen, als Imam Ahmed Ilm genommen hat, hat gesagt, das Ilm nimmt man mit der Kette. Das heißt, man nimmt nicht Bücher und lernt, sondern du lernst bei den Gelehrten mit Kette. Und als sein Schüler ihn gefragt hat, ja Imam, was ratest du mir am meisten? Wisst ihr, was er gesagt hat? Iyaka an tuhdisa qawlan leysa laka fihi au bihi alimun. Hüte dich, dass du eine neue Sache reinbringst in Islam, eine Regel bringst im Islam, was du hast dafür keinen Gelehrten. Rede nie etwas, eine Sache, worüber hast du keine Kette, eine Gelehrte, das bis zu Sahabe geht, der diese Meinung auch von der Sahabe Verständnis genommen hat. Aber heute, jemand nennt sich Koranexperte, Islamexperte und sagt Dinge, die den Fundament des Religions sogar zerstören und wegmachen. Deshalb, liebe Geschwister im Islam, müssen wir diese Sache lernen und wir können nicht eine neue Regel bringen, was nicht der Sahabe es gesagt haben. Deswegen kommen wir erst jetzt, nachdem wir diese Einführung gemacht haben, das war alles Einführung, was ist Salafismus? Wir haben die historische Entwicklung verstanden, jetzt kommt die Frage, ja, was heißt dann Salaf? Ich will den Weg der Salaf folgen. Was heißt das dann? Die Definition von Salaf bedeutet, Ahdul Kitab, والسنة على فهم سلف الأمة. Das ist die Erklärung von Salaf. Den Koran und die Sunna nehmen. Das ist unsere Aufgabe. Du sollst den Buch akzeptieren, du sollst den Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam als Muslim folgen. Das ist deine Aufgabe. Du öffnest Koran, du öffnest Hadith, du sollst es nehmen. Ala fahme Salaf al-Umma. Du sollst den Koran und die Sunna so verstehen, wie die erste Generation, die Vorgänger, Salaf sind die Vorgänger, Khalaf sind die Nachkommen, die Vorgänger es genommen haben von dieser Umma, die erste Vorgänger, wer sind die? Die Gefährten. Die Gefährten sind die ersten Menschen in Islam, die dem Muhammad sallallahu alaihi wasallam geglaubt haben, bestätigt haben, unterstützt haben und den Religionen nach seinem Tod zu den Nachkommen der Menschheit übermittelt haben. Das heißt, mein Verständnis muss so sein, indem wir den Koran und Sunna so nehmen, wie es die erste Generation es verstanden haben. So können wir auch nur den Koran schützen. Anders würde der Koran schon verloren gegangen sein. Die Sunna hätte heute nicht existiert. Der Bibel, heutige Bibel, was vorhanden ist, Neues Testament, hat über 290.000 Schreiber gehabt, gibt es Exemplare, und keiner ist original. Über 95% oder 99% von denen ist alles erfunden oder geschrieben worden von Menschen, die keine Kette haben zu Isa a.s. Behauptungen nur. Deswegen hätte dieses Verständnis heute unter den Muslimen nicht existiert, heute unsere Koran hätten wir vielleicht 100 verschiedene Ausgaben gehabt. Jede Seite unterschiedlich. Die Hadithe wären unterschiedlich und in Widersprüchen gewesen. Aber wenn heute sogar das Wort von Koran dasselbe geblieben ist und das ist das Wunder von der Islam, was Allah Azza wa Jalla es in Schutz genommen hat, zeigt, weil dieser Verständnis ist der einzige Weg auch, den Koran zu schützen. Ansonsten wird mehr Erklärungen geben, die den Koran vom Fundament ungültig machen werden. Deswegen, liebe Brüder, hat Allah Azza wa Jalla, wenn jetzt ein Bruder sagt, das stimmt doch gar nicht, warum müssen wir die Sahabe folgen? Wo sind die Beweise? Bringe ich drei wichtige Beweise, damit er versteht, warum wir nach dem Verständnis der Sahabe folgen müssen. Und kein vernünftiger Muslim, der ohne Vorurteile den Islam praktiziert, wird diese Regel verleugnen. Es sei denn, er profitiert von woanders. Jeder Muslim wird sagen, diese Regel ist richtig. Aber dann habe ich keine Schuld, wenn euch der LKA unter Wahhabiten euch einträgt. Dann bist du Wahhabite geworden. Wenn du diese Regel akzeptierst, dann bist du bei einigen Moscheen schon Wahhabite geworden. Subhanallah. Wie geht das? Und du hast nicht mit Muhammad ibn Abdul Wahhab gesprochen, nicht über seine Werke gesprochen, sondern wir reden nur über das Verständnis der Gefährten. Aber dann bist du Wahhabi. Das ist das Traurige. Deswegen, liebe Brüder, wir müssen ohne Vorurteil diese Sachen anschauen mit Wissen. Sagt Allah Azza wa Jalla im Koran. Er sagt uns, wie du kannst selber festlegen, ob dein Iman ist richtig oder falsch. Jeder von uns, seine I'tiqad, seine Aqide, was er glaubt, kann er messen, ob diese Aqide ist richtig oder falsch. Jeder von sich selber. Wie kann er das messen? Indem er seine Glaube zu der Sahabe vergleicht. Das ist ein Vorbild und er baut das Gleiche, soll nachbauen. Und dann soll er vergleichen, ob das dasselbe rausgekommen ist. Allah Azza wa Jalla sagt in Surat al-Baqarah, فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوُوا. Und wenn sie genauso, wenn sie, das heißt die Leute, die nach euch kommen, glauben, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, wie ihr glaubt. Schaut, hier ist eine wichtige Sache. Das Wort آمَنْتُمْ, wie ihr glaubt. Allah sagt nicht, wie du glaubst, Mohammed. Sondern er sagt im Mehrzahl und meint die ganze Jama'a, die ganze Gefährte, die mit ihm sind. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Er sagt nicht, und wenn sie glauben wie die Schiiten, Sagt Allah Azze ve Celle nicht. Er sagt nicht, فَاِنْ اَمَنُوا بِمِسْلِ الشِّعَ Sagt Allah Azze ve Celle nicht. Oder بِمِسْلِ Sufiten, oder Khawarij, oder Mu'tezile, sondern sagt, فَاِنْ Das ist ein Bedingungssatz, Schartiye, Jumlatu Schartiye. Und wenn sie glauben, genauso wie ihr geglaubt habt, wer ist ihr? Die Sahaba. Da ist nicht gemeint, allgemein alle Muslime, sondern ihr die Sahabe. Das ist unsere Waage. Und jeder soll seine Akide bringen zu der Sahabe und soll vergleichen. Ich glaube an Allah in diesen Punkten und soll dann überprüfen, wie die Sahabe geglaubt haben. Wenn das gleich ist, dann ist er wie der Glauben von Sahabe. Zum Beispiel, wie glauben die Sahabe über Allahs Namen und Eigenschaften? Wie glauben sie über Allahs Azza wa Jalla? Und was mir beigebracht worden ist das dasselbe? Wenn nicht, dann habe ich keinen richtigen Akide. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla sagt im selben Vers weiter, فَإِن تَوَلَّوْا Und wenn sie diese Glaubenslehre von der Sahabe ablehnen, wie es die Sekten heute tun, was ist dann? فَإِنَّمَا هُمْ فِي الشِّقَاقِ So sind sie eine Sekte geworden. Das ist nicht meine Aussage. Allah Azza wa Jalla sagt, Shiqaq, ja, die sind auseinandergegangen, sie haben sich gespalten, sie sind Gruppierungen geworden. Und das sehen wir heute. Jeder, der den Koran, den Islam erklärt, anders als der Sahabe geglaubt hat, so ist er eine Sekte. Wer sagt das? Allah Azza wa Jalla im Surat al-Baqarah. Wenn sie es glauben, so sind sie rechtgeleitet. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا Sie sind rechtgeleitet. Aber wenn sie es ablehnen, das heißt, jemand sagt, nein, ich will nicht glauben, wie Abu Bakr es geglaubt hat, ich will nicht glauben, wie Umar, ich will nicht Aqide haben, wie Osman, ich will nicht Aqide haben, wie Ali radiallahu anhu, so soll er was wissen? فَإِنَّمَا هُمْ فِي الشِّقَاقِ So ist er gespaltet und er ist in Sekte hingefallen und seine Glaube ist nicht das Glaube, was Allah zufrieden sein wird. Das ist Punkt 1. Und so sehen wir, wie die Sekten entstanden sind. Jede Sekte ist entstanden, indem er anders glaubt als die Sahabe. Wenn euch gefragt wird, was ist gemeint Sekten in Islam, wie kann ich erkennen, ob ich in eine Sekte bin oder nicht? Jeder kann das feststellen. Jeder soll sich fragen, gehöre ich einer Sekte oder gehöre ich zum Islam? Wie kannst du das feststellen? Indem du sagst, ich glaube genauso, wie die Gefährten es geglaubt haben. Denn die hatten richtige Glaube. Beweis, zweiter Beweis.